Selbstvorwürfe, Angst und Trauer. Die Heilung von Kopf und Herz hat begonnen. Freitag, der 10. November 2017. Ein Vater schrieb uns. Mit der uns Medizinern eigenen Hybris war ich davon ausgegangen, dass a. uns so etwas nicht passiert und b. man natürlich vollkommen rational mit einem Ereignis wie einer Fehlgeburt problemlos umgehen könnte. Mal ehrlich, weit gefehlt. Und dann passierte Folgendes. Es war ein schöner Freitag. Wir hatten früh Feierabend, die Sonne schien etwas und eigentlich hätte der Abend beginnen können. Das Sofa rief und der Fernseher lief schon. Alles gut am Horizont. Das änderte sich mit den Worten: Da ist ein bisschen Blut. Die nächsten Minuten waren damit verbracht, im eigenen Krankenhaus anzurufen, zu erfahren, welcher Kollege auf der Gynäkologie Dienst hatte und ein Telefonat zu führen. Gott sei Dank, einer der Guten. Der Rest schon beinahe Routine. Meine Frau auf dem Stuhl und im Ultraschall das bekannte Bild. Aber eben nur das Bekannte. Keine Veränderung zum letzten Ultraschall. Die Befürchtung wird zur Gewissheit, aber eigentlich ja undenkbar. Der Kollege bemüht sich, das Grauen in Worte zu fassen, versucht den Schock zu mildern. Aber jetzt im Nachgang war er sich schon sicher. Das Leben, das wir gezeugt hatten, hat uns verlassen. Wir einigen uns darauf, dass quasi die Rescue-Medikamente eingenommen werden und wir sonntags nochmal in die Klinik zur Kontrolle kommen. Ich bemühe mich, stark zu sein. Meine Frau gelingt das nur bedingt und zu Hause öffnen sich alle Schleusen. Unendliche Trauer wechselt mit Zorn, medizinischem Wissen und mit Hoffnung. Selbstvorwürfe, Angst und wieder Trauer. Warum passiert uns so etwas? Warum bekommen die Frauen, die rauchen und trinken, Kinder und wir, Gesundlebende, nicht? Und ich erfahre etwas Neues. In den wenigen Wochen der Schwangerschaft ist aus meiner Frau eine Mutter geworden, die jetzt um ihr Kind trauert. Die Nacht vergeht. Im Wechsel von Tränen, Dösen und Reden. Wir reden über alles oder nichts. Über Träume und uns. Frühstück am nächsten Morgen fällt aus. Wir reden. Über das Leben, die Ungerechtigkeit und die Qualen. Manchmal weinen wir beide, oft nur meine Frau. Ich versuche stark zu sein, für mich und für sie. Wissen tut es ja eigentlich keiner außer uns. Der Traum, es unseren Eltern zu sagen, ist geplatzt. Am Nachmittag geht es meiner Frau wieder schlechter und wir wissen nicht mehr weiter. Ich führe ein Telefonat mit meinen Schwiegereltern. Zum ersten Mal bin ich gezwungen, das Problem anzusprechen und kämpfe mit den Tränen und verliere. Das Telefonat bringt aber etwas Ruhe rein. Geteiltes Leid ist manchmal eben doch halbes Leid. Aus dem Grauen wird im Laufe des Nachmittags im Kopf mehr und mehr Gewissheit. Ich fahre nochmal ins Krankenhaus und hole auf der Station ein paar Tabletten zur Beruhigung. Ist es die Resignation oder der erste Schritt zur Akzeptanz mit Heilung? Der Satz fällt. Ich nehme das jetzt. Ich muss mal schlafen und wenn es Schäden macht, mehr als jetzt kann nicht passieren. Meine Frau nimmt eine Tablette und mein Herz jubelt, als sie kurz darauf auf dem Sofa schläft. Das gibt mir Zeit, mal leise, mal laut zu weinen und meine Tränen und meinen Traum vom Vaterwerden erstmal zu begraben. Auf dem Weg ins Bett sagt sie dann noch: Wenn es soweit ist, möchte ich aber nicht mehr lange warten, sondern die Abrasio gleich haben. Dazu gibt es nur zu sagen: Du gibst das Tempo vor. Sonntagmorgen werden wir wach, weil es regnet. Passend zu den Tränen, die wir vergossen haben, meine Frau ist gefasst, als wir nochmal ins Krankenhaus fahren. Der gleiche Kollege hat wieder Dienst, so dass wir nicht reden müssen. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Nennen wir es einfach mal beim Namen. Keine intakte Schwangerschaft mehr. Also was tun? Meine Frau schwankt. Gibt es noch eine Chance? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für den Abbruch? Der Kollege gibt uns Zeit und wir tun, was wie die letzten Tage unsere Aufgabe war. Wir reden. Meine Frau schwankt zwischen Abrasio gleich, dann aber vielleicht hinterherdenken. Vielleicht wäre es doch gegangen und warten, das Gefühl, das Kind ist tot, noch länger ertragen zu müssen. Sie trifft die richtige Entscheidung und wir lassen uns mal bei einem Beta-HCG bestimmen. So kann man bei der nächsten Kontrolle durch einen fallenden Wert beweisen, dass es tatsächlich zu Ende ist. Der Kollege der Gynäkologie beglückwünscht uns zur Entscheidung. Er ist ein guter. Das Gehirn ist aber eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Als wir das Krankenhaus verlassen, scheint die Sonne. Und es erscheint uns wie ein gutes Zeichen. Nicht für diese Schwangerschaft, aber für uns und die Zukunft. Wir lenken uns mit Elektroplanung für unser Haus und der Steuererklärung den ganzen Nachmittag ab und lachen sogar. Das Elend und die Trauer scheinen für einen Augenblick vergessen. Am Abend wird es nochmal hart. Es trifft uns beide. Weinend sitzen wir auf dem Sofa, nehmen Abschied. Zusammen. Vor dem Zellhaufen mit Herzschlag, der so viel Hoffnung in uns geweckt hat. Und stellen wir fest, dass wir die richtige zeitliche Entscheidung getroffen haben. Mit einer Abrasio am Morgen hatten wir beide das Gefühl, dass uns das Kind entrissen worden wäre. Und stellen fest, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Mit einer Abrasio am Morgen hätten wir beide das Gefühl, dass uns das Kind entrissen worden wäre. Und wir mit dem Verlust hätten umgehen lernen müssen. Jetzt haben wir das Gefühl, uns verabschiedet zu haben und können das Kind gehen lassen. Aus dem OP wird nicht mehr der Beginn eines Prozesses, sondern der Schlusspunkt hinter einer Trauerphase. Natürlich wird es noch dauern. Natürlich brauchen wir Zeit. Und die Angst der nächsten Schwangerschaft wird kleiner. Die Unbeschwertheit ist weg. Aber dieses kleine Lebewesen, das mal ein Teil von uns war, das kann nun in Ruhe endgültig von uns gehen. Ich beschreibe diese Zahlen und meine Frau liegt neben mir und schläft. Und das ist gut. Mein Herz jubiliert, denn ich höre, dass sie zur Ruhe kommt. Die Heilung von Kopf und Herz hat begonnen und ich bin dankbar. Die Abrasio der 22 Gramm, wie der Pathologiebericht gnadenlos aufführte, findet dann am nächsten Tag statt. Fotografen wie Sie waren in unserer Situation nicht möglich und doch empfinde ich beim Lesen Ihrer Einsatzberichte so eine tiefe Dankbarkeit für Ihr Werk, dass ich dies einfach mal Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen möchte. Von ganzem Herzen herzlichen Dank. Zugleich bedauere ich, dass ich dieses Talent nicht erhalten habe, wünsche aber jedoch von Ihnen Gesundheit und Glück. Denn Menschen wie Sie gibt es heute wenig. Ja, hallo Sven, der Kai.
Hallo Kai. Das mit dem Näseln trifft es ziemlich gut.
Ja, du, das ist einfach, wir haben ja kein professionelles Studio. Und ich habe dann immer nach einer Lösung gesucht, wie kann ich denn die Stimme meines Gegenübers gut aufnehmen? Und es klappt mit Alexa am besten. Ja, aber die hat halt so komische Mikrofone eingebaut und die klingen nicht so toll. Aber das ist im Gespräch nachher wird das dann einfach ganz anders. Aber ich verstehe dich gut.
Das freut mich sehr.
Und ich gucke gerade nochmal auf den Pegel, nicht, dass auch der Rekorder läuft. Das tut er. Das wäre sonst fürchterlich peinlich.
Muss ich jetzt wie beim üblichen Mikrofoncheck 1, 2, 3, mi sagen?
Oder? Nein, der Zisch und Poplaute brauchen wir nicht. Das kommt schon gut. Ich werde dich digital dann noch ein bisschen einfach hervorheben. Das kann ich immer gut machen. Aber das ist super. Gut. Du, mein Lieber. Also, nein, das will ich dann nachher allen erzählen. Also, du weißt, dass ich das gerne aufzeichnen möchte. Ja, weil einfach das unglaublich viel bringt für die um einfach das Ganze bekannt zu machen. Und vor allem gibt es halt unglaublich vielen Leuten enormen Mut, selber darüber zu reden oder auch gegenüber anderen zu reden. Das weißt du, ja?
Jetzt kommst du. Pass mal auf, Kai.
Ja?
Gerade kamst du ungefähr nur so alle halbe Sekunde mal ein bisschen.
Okay, obwohl ich ja eigentlich eine 400er Leitung habe, sollte das. Ist es vielleicht so besser?
Ja, so ist besser. Auf der Gegenseite liegt eine 500er Leitung, was auch schön ist.
Du, also ich verstehe dich super gut. Du kannst mir jederzeit.
Jetzt hör ich dich auch wieder gut.
Ja, toll, super. Vielleicht war ich dann doch zu nah dran. Pass auf, ich habe hier ein paar Fragen. Das sind Fragen, die sind zum Teil von mir, die sind aber auch zum Teil von unseren Koordinatoren, Kollegen, die mich gefragt haben, Kai, wenn da mal jemand dran ist, frag doch auch mal dies oder jenes. Du musst auf gar nichts antworten. Ich werde dir nachher den kompletten Stream schicken und dann da läuft dann auch so eine Timeline dabei. Und da kannst du sagen, Kai, nein, das möchte ich nicht, dass ich das gesagt haben mag. Ja?
Okay.
Also ist alles Datenschutzgesetz kompatibel und gut.
Alles gut.
Also mich hat man ja schon oft genug gehört. Es geht ja eigentlich darum, dass du erzählst. Insofern kriegen wir das alles gebacken.
Mal voran.
Ja, aber trotzdem möchte ich jetzt werde ich jetzt gleich eine kurze Einleitung machen. Und dann legen wir schon los. Du hast dich ja generell angeboten zu erzählen. Das heißt, hast du schon eigene Statements oder wollen wir die Fragen durchgehen und es ergibt sich dann vielleicht daraus?
Also ich glaube, es ist ein, zwei Fragen anzufangen, um so ein bisschen reinzukommen.
Genau.
Ne? Es ist ja von der Gesamtsituation schon bei uns jetzt eine Zeit lang her.
Ja.
Und es kann dir auch in deiner Aufzeichnung passieren, dass nebenher der Grund, warum es leichter fällt, drüber zu reden, uns ins Wort fällt.
Ja.
Weil ich halt meine Tochter nämlich hier links auf dem Arm.
Oh. da kriege ich Gänsehaut. Toll. Boah.
Ja.
Boah, toll. Super. Ja. Dann machen wir das so. Warte mal. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Das ist...
Ja.
Warte, eine Sekunde. Boah. Gut, dann ich suche mir jetzt bloß die erste Frage raus. Die erste Frage raus und ich werde dich alle Fragen fragen. Bloß die erste Frage möchte ich gerne, dass die schon mal gut reinkommt. Die erste Frage hier auf diesem Zettel von den Kollegen heißt, bist du wütend? Ja.
Die Frage ist nicht unberechtigt und ja, es gab und gibt immer noch Zeiten, in denen ich fürchterlich wütend bin.
Gut.
Die Frage ist immer nur, auf wen jetzt genau?
Ja. Lass uns das alles spontan machen. Dann fangen wir einfach dann so an. Und ich sage auch einfach, dass ich einfach nur Fragen habe, die an mich getragen worden sind und die gehen wir durch.
Jo.
Und dann kannst du einfach erzählen und wenn ich mal eine Gegenfrage habe, dann komme ich rein.
Passt.
Okay, super.
Ja.
Dann würde ich sagen, Mats steht, Ton abläuft. Dann fange ich jetzt mal kurz an mit einem kleinen Statement nur.
Passt.
Hallo Sven, ich kenne dich nicht persönlich, sondern nur aus deinem Brief, den du uns am 10. November geschrieben hast. Der hat mich so berührt, dich als Mann in einem Brief zu lesen in so einer Situation, dass ich dich dann daraufhin gefragt habe, ob es möglich wäre, diesen Brief bei uns in Facebook zu zeigen und einfach auch zu zeigen, dass Männer eben auch Sternväter sind und ihre Probleme damit haben und die sind eben auch ganz besonders. Und dann hatte ich ja den Aufruf gemacht, einfach um mit jemandem zu reden und du hast dich gleich gemeldet und das sind jetzt anderthalb Jahre her. Sven, das ist schön. Ja. Du kannst uns vielleicht nochmal kurz erklären, warum du uns damals das Mail geschrieben hast und wie du auf uns aufmerksam geworden bist.
Also die Situation ist die, dass ich damals eigentlich nur angefangen habe, mal was hinzuschreiben. Das ist so eine Situation, ich glaube, das habe ich irgendwann von meiner Großmutter angefangen. Die hat auch viele Sachen einfach aufgeschrieben, um sich's von der Seele zu schreiben. Und ich habe irgendwann über einen Fotografenkollegen, also einen Kumpel, der Fotograf ist, von Dein Sternenkind gehört. Und mir war es ein Inneres, obwohl ich in der Situation damals gemein gesagt keine Verwendung für euch hatte, einfach weil es zu früh war, um irgendwas zu fotografieren, wollte ich einfach meiner Hochachtung Ausdruck verleihen. Und dann habe ich die traurige Geschichte als Anlass genommen, mal Danke zu sagen, stellvertretend für alle die, die es nicht ausreichend tun.
Ja.
Ne? Und so ist die Geschichte dann damals bei euch oder bei dir gelandet. Und so ging es dann.
Ja, das war. Du hast eben gesagt, es wäre zu klein gewesen. Darf ich schon mal fragen, welche Schwangerschaftswoche das war?
Ja, es war, also es war 11. Woche, als es auffiel, aber es war quasi schon dann eigentlich 9. Woche.
Ja, ja.
Und das war, ja, dass wir in der Situation waren, da ist es einfach noch viel, viel, viel zu wenig.
Ja, das glaubt man allgemein, aber trotzdem, eine Mutter ist ja schon eigentlich nach wenigen Stunden, nachdem sie weiß, dass sie Mutter wird, ist sie Mutter. Ja, und
ja,
sieht auch so das Kind, was in ihr aufwächst, an. Und zwar nicht erst ab der 12., 13., 14., 15. Woche, sondern eigentlich in dem Moment, wo es losgeht. Insofern ist es gut.
Ja, ja, gut, ich meine, ja, wir Väter in der Situation ja dann auch. Klar gibt es Väter, die sich schwer in ihre Funktion reinfinden, aber in unserer Situation, jetzt bei meiner Frau und mir, war es eben so, dass wir ein Kind wollten.
Ja.
Und dann freut man sich mit und dann leidet man ja mit. Ja, und ja, und aus dem Leid raus ist eben der Brief an euch oder an dich entstanden.
Ja, der war wirklich grandios und hat auch die entsprechende uns weitergebracht, eigentlich, dass, weil wir eben solche Berichte oder solche Mails dann eben veröffentlicht dürfen.
Ja.
Sven, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich. Die gehen wir einfach durch und vielleicht können wir da einfach mal, sagst du einfach deine Statements dazu. Ich habe jetzt keine Ahnung, was du mir antworten wirst. Du weißt nicht, welche Fragen kommen, aber ich glaube, das wird dem einen oder anderen doch etwas sagen. Sven, die erste Frage von einer Kollegin war: bist du wütend?
Ich war wütend und bin es gelegentlich noch. Es ist schwer, die Wut, die man da empfindet, so richtig auf irgendetwas bezogen zu empfinden. Es ist so ein generelles Gefühl der Wut. Es ist so, ob es jetzt am Schluss so eine echte, also Wut ist es sicher auch, es ist Zorn, es ist aber auch eher so ein Gefühl der Ungerechtigkeit.
Ja.
Und es ist, und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, das verändert einen dann auch für die Zukunft, weil wenn man dann liest, mitbekommt, hört, wenn Kindern von ihren Eltern Schlimmes angetan wird oder, was ja auch passieren kann, Kinder quasi, ich sag mal, in der anonymen Geburt dann von der Mutter weggegeben werden, dann ist es was, wo man diese Ungerechtigkeit wieder fühlt. Nämlich die Variante, wir wollten, wir konnten auch und das wurde uns dann weggenommen. Und der Zorn dieses Wegnehmens, der hört nicht auf.
Du hast ja damals geschrieben, oder eigentlich erinnere ich mich an diesen Einsatz, dass man nicht verstehen kann, dass Eltern, die während der Schwangerschaft rauchen, trinken, Drogen nehmen und so weiter, ist das etwas, was dann bei dir den Wut nimmt? Also da, wo man da verstehen kann, ja, da ist das Leben, hat halt einen schweren Start.
Ja, es ist, die Situation ist eben, also nicht mal das, sondern es ist eigentlich andersrum. Nämlich die Situation, dass man dann ja, und das ist ja was du vorher nie hast, du bekommst ja dann, wenn du von so etwas betroffen bist, dann ja das erste Mal mit, wie viel Mitleidende es ja gibt. Wie viel das auch schon durchgemacht haben und dann hast du eben die Situation, dass du dann irgendwann ganz viele oder ja, dann doch viele kennst, die mit dir leiden und wo du dir dann denkst, die leben alle gesund, ja, die haben sich vernünftig ernährt, die haben irgendwas gemacht und da wurde es nichts, wie bei uns auch.
Ja.
Und es gibt eben andere, die mehr oder minder alles das, was die Medizin weiß, was schlecht für so ein Kind ist, tun und die kriegen trotzdem ein Kind.
Ja. Sag mal,
ich glaube, das ist das, was der Zorn so ist.
Ja. Ne? Wenn du Zorn hast, dann oder diese Gedanken hast, hast du dann auch, denkst du dann an Schuldigen? Also suchst du oder suchtest du irgendjemand, der daran schuld ist, dass es so passiert ist?
Ich bin jetzt nicht christlich genug, sage ich mal vorsichtig, um an einen großen Schuldigen zu glauben. Was man sich eher so zwischendrin an so Gedanken macht, das ist ja so, ich komme ja aus dem medizinischen Feld, dass man sich Gedanken drüber macht, was man denn selber falsch gemacht hat.
Ja.
Und das ist was, was einen in der Anfangszeit doch ordentlich beschäftigt, nämlich die Frage, bei irgendwas irgendwie, ja, irgendwas falsch gemacht.
Ja,
dabei weiß man ja, also jetzt gerade in unserer Situation bei so der Frühschwangerschaft, dass da gibt es nur funktioniert oder funktioniert nicht.
Ja.
Da gibt es ja nichts zwischendrin und dementsprechend, also wie gesagt, so einen richtigen Schuldigen, ich habe ihn nicht richtig gesucht, ich habe aber auch keinen gefunden.
Ja. 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 Machst du dir denn persönlich irgendwelche Vorwürfe, dass du etwas falsch gemacht hast in diesen 9,5 Wochen?
Als Mann bist du da so relativ außen vor mit dem Schuldigsein oder was falsch machen. Ja?
Ja.
Dem Kind schadet nichts, wenn der Mann zur Feier des Tages 2 Bier trinkt.
Ja.
Dementsprechend muss man sich oder kann man sich nur überlegen, ob bevor es zur Schwangerschaft kommt, der Mann irgendetwas getan hat, was die biologischen Chancen senkt.
Ja, na gut.
Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist Lebensrisiko an sich.
Ja,
und wie gesagt, es schadet dem Kind in der Schwangerschaft nicht, wenn der Vater ein Bier trinkt.
Nein.
Deshalb da jetzt sicher nicht.
Nein. Nee, so soll das ja auch nicht sein. Du, das war jetzt nur eine Frage. Also ich stelle Fragen, ja, wenn du sagst, du, das ist für mich nicht relevant, habe ich keine Antwort drauf, das ist gar kein Problem.
Nee.
Das sind halt so Fragen, die ich eben gestellt bekommen habe und mit der Bitte, sie an dich weiterzuleiten.
Natürlich.
Ja. Du sag, die nächste Frage gleich. Wie kommst du mit deinem Umfeld oder sagen wir mit dem Umfeld klar? Wie besser vielleicht noch wie bist du klargekommen kurz nach dem Ereignis 2017 im November?
Schwierig.
Schwierig.
Es ist schwierig. Es ist deshalb schwierig, weil das Thema ein Kind verlieren kein gesellschaftliches Thema ist.
Ja.
Das findet im Prinzip nicht statt.
Ja.
Ne? Und dementsprechend ist es schwierig in der Situation, alle Welt freut sich, wenn du durch die Gegend läufst und erzählst, man wird jetzt Eltern.
Ja.
Das ist was, das man freigebig von der Arbeitsstelle bis zu sonst irgendwo erzählen kann und erzählt.
Ja.
Kein Mensch geht damit hausieren, dass er eigentlich Eltern geworden wäre.
Ja.
Und das jetzt nicht mehr wird.
Ja.
Das ist eine Situation, die es verdammt schwierig macht.
Hast du persönlich für dich, du sagst, du bist im medizinischen Bereich und weißt ja um Vorgänge im Kopf und Körper Bescheid, hast du für dich darüber geredet oder hast du eigentlich auch gesagt, nein, ich bin still, also diese Machtlosigkeit.
Also primär, das muss man vielleicht einfach so sagen, ist und zumindest war und ist es mein Verständnis in der, ich sag mal, Ehesituation gewesen und ist es heute noch in so einer Situation für die Frau stark zu sein.
Ja.
Ne? Das macht dann den primären Umgang so in der Anfangszeit relativ einseitig.
Mhm.
Weil zu Hause nimmt man sich selber 4, 5, 6, 7, 8 Schritte zurück und ist so ein bisschen der Fels in der Brandung.
Soll man sein? Hat man das Gefühl, sein zu müssen?
Ja, will man vielleicht auch sein. Mhm. Einfach, ja. Ne? Und die Situation dann wurde, in der Situation einfach dann ein bisschen besser hinten raus.
Ja.
Warte mal kurz. Darf ich dir schon die Kamera geben? So. Ich muss telefonieren. So, warte, pass auf, ich wechsle schon in ein anderes Zimmer. das erschreckt mich mal vorsichtig, waren in dem Fall eher sogar die unerwarteten Gespräche. Mhm. Also so die Situation, dass du jemanden, den du von der Arbeit kennst oder für sonst irgendwas gesehen hat, in einem gewissen Maß, wie schlecht es dir eigentlich geht.
Ja.
Und dann über das Weiste ist mir auch schon selber passiert, Gespräche entstanden sind, die man so vorher weder hätte planen können noch erwarten hätte können.
Ja.
Das hilft dann.
Ja.
Aber es ist ja, so traurig das ist, es ist so gesehen ja ein Thema, das nicht stattfindet.
Ja, ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast ja, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest gern so ein bisschen der Fels in der Brandung sein, also im Grunde genommen lindern, zu Hause selber weniger in den Vordergrund treten, um einfach zu signalisieren, ich verstehe dich, also gegenüber deiner Frau. Also Schmerz und Trauer ist ja nicht messbar, glaube ich zumindest nicht. Vielleicht durch Hirnströme, aber das Gefühl, dass du, du weißt ja selber als Mann, man hat einen Unfall gemacht mit seinem Auto, der Lack ist verkratzt, man trauert. Ja? Man hat ein Haustier gehabt, das ist gestorben, man trauert. Wie dieser Verlust von deinem Kind war doch für dich bestimmt auch eine ganz heftige Trauer. Also im Grunde genommen hättest du doch auch einen Felsen brauchen müssen. Also weil du selber damit umgehst, musst das dann ganz alleine für dich ausmachen. Als Mann noch schauen, dass man selber nicht zur Belastung wird, wo bei all der Belastung, die im Haus herumschwebt. Wie empfandst du das denn für dich?
Also ich glaube, und jetzt verzeih man mir einfach mal den Satz, in so einer Situation sind die Männer die ärmsten Schweine.
Mhm.
Klar, es helfen auch so Sätze nicht. Also es gibt dann ja so gut gemeinte Sätze, die tatsächlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht sind.
Ja.
Ihr seid doch noch jung. Ihr habt einmal bewiesen, dass es funktioniert. Warum soll es denn dann ein zweites Mal nicht funktionieren?
Ja.
Das sind alles Sätze, die ich denke, die gut gemeint sind, die aber nicht helfen.
Ja.
Ne? Auch mit denen, erstaunlicherweise waren die guten Gespräche, die ich geführt habe, Gespräche tatsächlich mit selber betroffenen Frauen.
Mhm.
Und ich habe, das kam aus den unerwartesten Ecken.
Mhm.
Ne?
Ganz kurz fragen, ja. Hast du die Gespräche gesucht oder sind die Gespräche an dich gekommen durch die Tatsache?
Die sind bei mir gelandet durch die Tatsache.
Mhm.
Da bist du, also ja, der Vorteil des medizinischen Fachpersonals,
mhm,
ja, also des Medizinerseins, ist, dass viele Wege, die für den medizinischen Laien schwierig sind, für uns viel kürzer sind.
Mhm.
Den Kollegen anzurufen, sich ein Rezept zu holen oder sonst irgendwas, ist für mich eine der einfachsten Arten, weil Man kennt über Studium Kollegen, die kannst du anrufen, die sind dann in so einer Situation medizinisch helfend für dich da.
Ja.
So. Und dann bist du, keine Ahnung, ne, irgendwann gehst du auch wieder arbeiten und dann hast du ja auch Leute um dich rum, ob es jetzt eine Krankenschwester ist oder eine Kollegin im Zweifelsfall, die ja auch so ein gewisses Maß der Empathie haben, die dann, dass da einer anders ist, als er sonst immer ist.
Ja.
Und da sind dann tatsächlich Gespräche entstanden. Mhm. Ich kann mich da gut an eines mit einer von bei mir auf der Station, einer der Krankenschwestern erinnern. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ja.
Und eben aus der Situation raus selber betroffen gewesen, ja, und hat jetzt gesehen, dass es da jemanden gibt, der Gesprächsbedarf hat.
Ja.
Und das war dann schon, aber ich bin jetzt nicht rumgelaufen und habe mir einen zum Reden gesucht. Das ist auch nicht so ganz unbedingt meine eigene Struktur. So,
ja. Ja?
Sondern die Gespräche sind so ein bisschen bei mir gelandet.
Ja.
Nichtsdestotrotz waren die extrem wichtig.
Ja.
So, von der Gesamtsituation her.
Ja.
Ja. Ja.
Andere Frage nochmal jetzt. Und zwar, hat die Beziehung zu dir und deiner Frau dich nach 2017, hat es die Beziehung gefestigt oder ist es destabilisiert und problematischer geworden, der Umgang? Oder
also
der
bei
Alltag?
Uns ist es, der anfängliche Alltag war beschissen.
Ja.
Der war, also da gibt es in der Situation wirklich über Tage und Wochen gibt es da eigentlich nur ein bestimmendes Thema. Da vielleicht ist Arbeiten gehen, also bei uns war es zumindest so tagsüber Ablenkung genug gewesen, um nicht 24 Stunden in einem Loch zu sitzen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn du dann wieder aufeinander triffst, ist die Trauer und die Enttäuschung wieder da. Aber insgesamt muss ich sagen, hat es uns näher zueinander gebracht, als es, also es ist sicher stabiler geworden, mhm, weil man also zumindest jetzt weiß, man steht auch sowas miteinander durch.
Ja, das wäre auch die nächste Frage. Also der Umgang jetzt mit dir und deiner Frau, ihr geht jetzt wieder ganz, könnt ihr jetzt nach November 2017, ist es wieder ein Alltagsgefühl, aber obwohl das ist ja eigentlich verkehrt, weil vorhin haben wir nebeneinander gesessen und dann habe ich was Kleines gehört.
Ja,
also stelle ich jetzt erstmal die andere Frage, welche, die gestellt worden ist, die ich dich fragen soll. Welche Ängste hast du in Bezug auf eine Folgeschwangerschaft? Und ich glaube, die Frage hat sich geklärt. Halbwegs?
Ja, aber ganz ehrlich, nur halb.
Ja.
Anderes Beispiel, gleiche Situation. Wir haben sehr gute Freunde, die jetzt im Sommer heiraten werden.
Ja.
Die planen eine Hochzeit mit einem Teil, der draußen stattfindet.
Ja.
Und selbstverständlich, mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt, gehen die zwei davon aus, dass es an ihrer Hochzeit nicht regnet.
Ja.
Also, einfach, das ist so das innere Gefühl, an unserer Hochzeit nicht.
So. Ja, genau.
Und
ja.
Das ist ungefähr die gleiche Art, mit der, ich glaube, jedes Paar an eine Schwangerschaft rangeht. Nämlich die Variante, bei uns wird alles gut. Die ersten Wochen vielleicht schlecht, weil es der Frau schlecht ist, dann vielleicht dem Mann schlecht, weil er nachts aufstehen muss und Nutella und Essiggurken kaufen oder irgendwie sowas. Ja, aber ansonsten an eine erste Schwangerschaft geht das Paar, zumindest sind wir damals so dran hingegangen, was soll uns denn passieren? Es wird alles gut. Ne? So nach dem Motto, wir kennen so viel um uns rum, bei denen das alles gut war, Bauch dick, Kind da, Leben schön.
Ja.
Und so ein Verlust der Schwangerschaft führt dazu, dass die erneute Schwangerschaft in vielen Teilen sich selber verbietend oder von alleine die Vorfreude verliert. Das ist die ersten Wochen nur die Angst, ob es wieder so wird wie beim letzten Mal. Dann sind diese ersten 12 Wochen rum, dann hat der Motto, okay, erste Klippe. Ne? Und dann ist jede Kontrolle, jeder Augenblick, wo sich das Kind zu Hause mal im Bauch weniger bewegt, jeder Ultraschall, jedes CTG ist wieder Angst erfüllt. Und dieses Gefühl, ich lasse mich jetzt drauf ein, jawohl, wir werden jetzt tatsächlich Eltern. Auch so die Variante, wir kaufen jetzt mal Sachen. Wir richten mal ein Zimmer ein oder sonst irgendwas. Das schiebt sich unglaublich weit nach hinten. Auch dieses Gefühl, ich möchte diese Neuigkeit jetzt mit der Welt teilen. Dieses Gefühl verkneift man sich.
Sven?
Unter der...
Ja. Ja. Du erzählst ja jetzt nicht aufgrund von einer Theorie, die dir im Kopf herumgeht, wegen irgendwelcher Hochzeiten, die dann doch verregnet waren. Sondern du erzählst eigentlich, weil du vorhin, als ich dich angerufen habe und wir haben erstmal den Ton gecheckt, da hast du mir gesagt, Ich sitze gerade mit meiner Tochter auf dem Sofa.
Ja.
Ja, genau. Und ich glaube einfach, dass das gut, schön, nein, es ist einfach für die Gesamtargumentation gut, dass man eben weiß, dass ihr jetzt nach 2017 habt ihr ein Mädchen bekommen.
Richtig.
Ja, wie alt ist sie denn jetzt?
Knapp über 6 Monate.
Knapp über 6 Monate, ja. Aber ich glaube, das ist einfach, es tut gut zu wissen, mit all deinen Argumentationen und mit deinen Aussagen jetzt, dass man eben weiß, dass die Folgeschwangerschaft eben, ich habe dich ja danach gefragt, eben gut ausgegangen ist. Deswegen ist es auch interessant zu wissen, jetzt natürlich, dass ihr inzwischen ein Kind habt, aber die ganzen Gedanken, die dann eben vor der Geburt noch da waren, das wollte ich eben nur kurz einblenden. Deswegen.
Ja. Also es ist tatsächlich so, wie gesagt, man verkneift sich bewusst und unbewusst das sich drauf freuen.
Ja.
Und das ist was, wo ich sagen muss, das verändert einen dann ja schon fundamental.
Ja.
Weil, wie gesagt, bei der ersten Schwangerschaft, da gehst du elendiglich blauäugig an die Sache ran.
Ja.
Und dann ist es aus unserer Situation her jetzt dann natürlich jeden Tag, das letzte halbe Jahr, wunderschön die Tochter größer werden und gesund zu sein, zu erleben. Ich bin nicht sicher, ob wir miteinander telefonieren könnten oder würden, wenn das jetzt nochmal anders ausgegangen wäre.
Ja.
Weil ich glaube, dass diese Erfahrung ohne das Blauäugige vorher nochmal durchmachen zu müssen. Ich glaube, das ist so existenziell verändernd, dass ich durchaus froh bin, dass ich dem nicht ausgesetzt war.
Ja.
Ja, und dementsprechend.
Hast du mitbekommen bei uns, bei deinem Sternkind, die Geschichte um Nathanael?
Ja.
Ja.
Habe ich mitbekommen.
Ja.
Und wie gesagt, das ist in den Situationen noch, also da steigt mein Respekt noch mehr. Ja, aber wie gesagt, so verändert wie die Situation jetzt für mich ist, so froh bin ich, dass sie jetzt so ist, wie sie ist.
Ja.
Ja.
es ist halt so, dass bei Nathanael die volle Schwangerschaft eben nicht funktioniert hat. Ja, ja. Das Mädchen von denen hat wahrscheinlich genau das Gleiche. Also unglaublicher Schicksalsschlag, den die Eltern ja, da durchmachen müssen, zum zweiten Mal.
Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie es für mich in der Situation wäre, wenn es so wäre. Aber ich glaube, da braucht es viel und da braucht es ein gutes Netzwerk drumherum, dass man so da so aufgefangen wird, dass man nicht irgendwann irgendwo auf einem Dach steht.
Ja, ja, hast du gut ausgedrückt.
Ja.
Sven, habt ihr damals also wie ihr Diagnose bekommen habt, habt ihr da in irgendeiner Form Informationen oder Unterstützung von der Klinik angeboten bekommen oder war das eine reine, ich glaube, du hast damals Abrasio geschrieben, einfach ein reines mechanisches Ding und es ist halt so.
Ja, dadurch, dass wir ja beides Mediziner sind, der Kopf, der Intellekt hat da für das Medizinische kein Infomaterial gebraucht.
Ja.
Weil das ist uns medizinisch geläufig. Mhm. Ne? Was da, wie und warum. So. Der Chef der Gynäkologie damals, erfahrener Kollege, seit vielen Jahren dabei, der wusste dann schon, welche Worte man suchen muss, damit das funktioniert. Mhm. Aber ansonsten, die einzige Infoheftchen, das es gab, war so ein Flyer quasi, war für Donum Vitae, die hier einmal im Monat so eine im Prinzip Kinderbeerdigung mit einem, ich sag mal, Massengrab machen für die nicht einzeln beerdigt werden. Da gab es eine Information dazu. Ja. Ja, und von denen wurde dann auch gefragt, ob das Krankenhaus denen die Adresse geben kann für dann quasi die Einladung für diesen Abschiedsgottesdienst.
Ja, aber das sind dann ja, also wir machen ja öfters mal so Talkrunden und da hatten wir einen Arzt dabei, der hat uns erzählt, dass eben in der Ausbildung eines Gynäkologen zum Beispiel sagte er, für diesen Fall des Totgeborenen, da wird nicht einmal eine Minute an regulärer Ausbildungszeit verwendet. Also das nämlich, was über das Medizinische hinausgeht. Das hat er beklagt. Er ist selber Gynäkologe, hat öfters eben auch damit zu tun, mit Diagnosen, die eben nicht positiv verlaufen und hat das schwer angekreidet eigentlich im Ausbildungswesen schon. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass deine Kollegen eher, ich sag mal, schulbuchmäßig gehandelt haben, was dann Informationen an dich anging?
Also,
oder waren sie für dich?
Es war durchaus.
Waren sie für dich Expertisen? Also gerade ein Gynäkologe, der sollte ja eigentlich außer der körpereigenen Mechanik, sag ich mal so als Laie, dem Zellfunktionieren und den Nervenbahnen und das sollte ja eigentlich etwas über den Horizont hinaus auch geschult werden und vorbereitet sein oder auch einfach etwas mehr wissen, nämlich die ganzen...
Also ich glaube, dass sich der Umgang mit solchen Situationen tatsächlich erst durch die Jahre der Berufserfahrung ergeben.
Mhm.
Und wenn du einen guten Chef oder einen guten Oberarzt hast, der mit solchen Situationen schon öfter zu tun hat, vielleicht auch einfach, jetzt gerade so in seiner medizinischen Ausbildung gesehen hat, wie dann sein damaliger Chef mit solchen Situationen umgegangen ist, dann kannst du Glück haben.
Ja.
Ich glaube aber, dass ähnlich wie in jedem anderen Feld der Medizin, wenn es an die Mitteilung schwieriger Diagnosen geht, ob das oder bei den Viszeralchirurgen Krebsmitteilungen sind oder sonst irgendwas, sich sehr viele, ich sage jetzt nicht davor drücken, aber sich der Situation nicht aussetzen wollen.
Ja.
Und dementsprechend braucht es, glaube ich, einfach jemanden, vielleicht sogar, ich weiß ja, es kann ja jeden treffen, ja, mein dementsprechend Gynäkologen ist davor gefeit, dass in deren Beziehungen Kindstod stattfinden kann.
Ja.
So, und ich glaube, wenn man dann das Glück in der Situation hat, auch noch an einen Gynäkologen zu geraten, der sowas selber schon mal erlebt hat, dann ist die Betreuung, und es hat nicht mal irgendwas mit ihm irgendwas zu tun, sondern mit einfach nur mit dem drüber reden können oder auch die Diagnose quasi schon mal mitteilen, hat man Glück gehabt.
Ja.
Ich befürchte aber, also wir hatten jetzt in der Situation eher Glück.
Ja.
Ich befürchte aber, dass es wie in jedem anderen Feld der Medizin auch es in der Gynäkologie genügend Soziopathen gibt, die das nicht können.
Ja.
Und auch da mag man sich nicht vorstellen, wie das in der Situation ist, wenn da jemand oder ein Paar sitzt, die nicht wissen um die Medizin drumherum.
Ja.
Und dann kommt potenziell irgend so ein Stoffel und sagt so nach dem Motto, oh Entschuldigung, aber Ihr Kind ist tot.
Ja.
Also wenn das auf dieser Art der Kommunikationsebene läuft, dann möchte ich mir das nicht vorstellen und dann möchte ich es auch, also dann kann man nur jedem wünschen, dass er da möglichst schnell jemanden findet, mit dem er dann hinterher drüber reden kann. Aber ich befürchte, dass die Anzahl der guten Gynäkologen, ohne jetzt einen Berufsstand ins Negative zu ziehen, wenn es um die Situation geht, ja, um die Mitteilung einer fürchterlichen Diagnose und dessen, was danach kommt, dass es da mehr gibt, die das nicht so können, wie man sich's wünscht.
Ja.
Und ich glaube ehrlich, dass es in dem Fach, wo es ja, betonen die Gynäkologen ja immer, uns geht es um zwei Menschenleben.
Ja.
Und ich meine, wenn dann das eine Menschenleben nicht mehr zu retten ist,
ja,
dann sollte doch der Aufwand für das Übrigbleibende dann doch das Doppelte werden und nicht die Hälfte bleiben.
Ja, das hast du super gesagt, ja. Ich meine, du vielleicht hast du ja mitbekommen, wir hatten jetzt letzte Woche einen Post über Dinge, die unsere Fotografen in Krankenhäusern gehört haben, von Personalseite her. Das war also ein riesen Ding, was über 250.000 Leute, glaube ich, jetzt zwischen auf der Timeline hatten. Und da hast du eben gehört auch, da haben dann Stellung genommen, sehr viel Krankenhauspersonal, die sich dann angegriffen gefühlt haben, weil die natürlich selber nicht erkennen können, dass sie gar nicht gemeint sind. Also wir sind ja unglaublich erfolgreich. Die Hebammen, die uns unterstützen, die Krankenhäuser, die uns unterstützen, die sogar jetzt Beerdigungsinstitute, die uns rufen, das sind ja permanent am Steigen. Aber trotzdem haben wir immer so das Gefühl, oder das hören wir auch raus, dass diese fehlende Empathie oder diese fehlenden Gefühle oder das Mitgefühl möglicherweise daran liegt, dass einfach das Krankenhauspersonal komplett überlastet ist und einfach zumacht. Ja, also im Grunde genommen eine Sensibilität, eine notwendige Sensibilität einfach verliert. Das ist so, wie wenn ich jeden Tag Schweinsbraten esse, dann schmeckt er mir irgendwann nicht mehr und egal wie gut er gemacht wird. Wie siehst du
ja,
das?
Aber, ja, also natürlich, wenn ich in den Anfang meines Studiums zurückgucke, und die Anzahl des Personals, ob das jetzt innere Gynäkologie, Chirurgie oder sonst irgendeine Station war, wenn ich an mein Pflegepraktikum zurückdenke, gut, ich habe Pflegepraktikum auf der Hals-Nasen-Ohren gemacht, ja, aber die hatten Personal, die hatten so viel Personal, dass die Station morgens miteinander komplett gefrühstückt hat.
Ja.
Wenn man sich die Verdichtung der Arbeit, und jetzt sind wir ja schon beinahe in der Berufspolitik drin, wenn man sich die Verdichtung, nee, also nur so von der Erklärung her, ja. Das Problem ist ganz einfach, das, was früher vielleicht 5 Schwestern auf Station gemacht haben, machen jetzt 2,5.
Ja. Das wollte ich damit eigentlich auch wissen. Also ich meine, wir wissen selber ja in unserem Bereich, dass man nicht eigentlich von jeder überarbeiteten Schwester mit einem Schichtplan alles erwarten kann. Deswegen ja. Denken wir halt immer, das muss sich irgendwo ein bisschen verschieben in bestimmten Bereichen. Also da muss...
Muss es mit Sicherheit auch. Und ich glaube, der Punkt ist, und das ist das, was viele einfach nicht verstehen, ihr seid ja nicht der Feind. Ihr kommt ja genau. Nicht, um quasi irgendjemandem zu zeigen, nein. Dass er jetzt in der Betreuung dieses Paares und ihres toten Kindes was falsch macht.
Nee.
Sondern das, was eure Fotografen tun, ist ja Hilfe. Das ist ja, wenn man die Fallberichte liest, die bei euch immer auftauchen, dann ist da ja kein einziger dabei, der nicht hinterher rausgeht und das Gefühl hatte, er hat da jetzt was Gutes getan.
Nee.
Und wenn es nur das Drüberreden und das Dasein war. So, und wenn ich jetzt sage, da nimmt quasi ein bisschen Arbeit weg,
ja.
Dann sollte das doch eigentlich positiv aufgenommen werden.
Ja.
Klar, es gibt solche und es gibt solche, gar keine Frage. Genauso wie es bei mir im Job so ist, du musst das Gefühl dafür haben, welche Ansprache der Patient jetzt aushält.
Ja.
Oder haben möchte.
Ja.
Braucht der Patient Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik? Ja. Ja, weißt du, was ich sage? Also dieses Arztbild, der große Halbgott, der über die Station schwebt und die Welt rettet,
ja.
Oder braucht er im Zweifelsfall zwar einen Mediziner, aber der auch mal einen lustigen Spruch auf der Lippe hat.
Ja.
Und dieses Gefühl muss ich haben und dieses Gefühl muss ich eigentlich von jedem, der in einem Krankenhaus arbeitet, auch verlangen.
Ja.
Ich muss verstehen, ob der Patient jetzt die allumfassend fürsorgende Schwester braucht oder ob er einfach jemanden braucht, der ihm halt wieder eine neue Infusion hinhängt, weil er gerne den Rest selber machen möchte.
Ja.
Und wie gesagt, deshalb verstehe ich es immer nicht, warum man euch so viel Steine in den Weg legt.
Ja.
Und zwar, das ist ja nicht nur unbewusst Steine, sondern das ist ja, wenn man bei euch so ein bisschen mitliest, tatsächlich manchmal bewusstes Behindern. Und das ist was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da geht mir das Messer in der Tasche auf.
Ja, ja, vor allen Dingen, ja. Gerade weil bei uns, wir sagen, wir sind ja wirklich nur die Fotografen. Ja. Bei uns, wer zu uns kommt, kriegt als allererste Message mit, wir sind keine Trauerbegleitung. Wir machen die Bilder, gebt ihnen Gutes, macht Bilder von den Kindern wie von einem Lebenden fertig. Ja. Also wir sind wirklich keine, die irgendwie Zeit benötigen. Wir nehmen es nur ab, dieses Bild, was ja früher auch schon gemacht worden ist vom Personal. Das, ja. Mehr machen wir nicht. Mehr wollen wir auch nicht. Ja. Mehr sollen die Fotografen auch gar nicht tun. Das ist wirklich nicht ein Problem. Aber,
ja. Ja, Kai, nichtsdestotrotz ist es, und so sehe ich, so liest man es ja immer, ist die Funktion, da kommt jetzt einer und macht diese Fotos.
Ja.
Ich glaube schon, ich sag mal, ein bisschen in die richtige Richtung. Das ist sicher nicht Trauerbegleitung und da gibt es welche, die das viel, viel besser können.
Ja, eben.
Ja, aber es ist ein Mosaiksteinchen. Ja, und ich denke, gerade so, wenn wir über Sprachen reden, ja. Ja, da ist es ja was Essentielles, dass man was hat, an dem man festmachen kann. Dieses Gefühl, ich fühle mich scheiße.
Ja.
Ja, so wie manche sagen, ich brauche da hinterher ein Grab, zu dem ich gehen kann, weil nur dann wird es real.
Ja.
Und ich glaube, da ist dieses Bild, das man haben kann und das man haben soll und das man haben darf, auch so ein Steinchen, ein Mosaiksteinchen.
Ja,
aber
eben,
es ist
genau,
ein Steinchen.
Genau, ein Steinchen.
Ja?
Ganz genau.
Ja.
Also das ist nicht die Lösung aller Probleme, überhaupt nicht dieses Bild, aber es ist eben etwas, aber ja, also das, deswegen ja. Läuft das ja auch so. Und ja, mein Lieber, ich habe hier noch, warte mal, ich habe hier noch eine Frage an dich. Also ich wollte, eigentlich wollte man ja gar nicht im medizinischen Bereich hier drüber reden und ach, politisch
ja,
aktiv.
Manchmal flüchtet man sich ja auch ins Medizinische. Alles gut.
Ja, ich habe ja Fragen, die habe ich jetzt mal gleich komplett hier von der Liste gestrichen. Aber sag mal, nee, aber das trifft ja auf euch ja wahrscheinlich auch nicht zu. Das sind so viele Dinge, die man dann halt, ob ihr ein Zimmer habt, die man teilen konnte. Aber das ist ja ganz egal. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Jetzt kommen wir einfach nochmal kurz zurück auf deine, das, was eben danach, nach 2017 passiert ist. Und vor sechs Monaten hast du gesagt. Und da hast du auch gesagt, das war eine sehr schwierige Sache. Dann, jetzt ist das Kind auf der Welt. Du hast es vorhin gehabt, hast es der Mama abgegeben, weil sie wahrscheinlich gerülpst hat. Oder Hunger hat.
Naja, weil es Hunger hat.
Weil es Hunger hat, ja.
Weil es Hunger hat.
Jetzt mal die Frage an dich. Hast du jetzt, wie heißt die denn?
Carla.
Wie Carla. Hast du denn jetzt noch Ängste um Carla? Bist du, ist da irgendwas in dir, wo du immer noch Gefühle hast, so wie sie in der Schwangerschaft sind, bevor Carla geboren worden ist? Oder ist eigentlich, was Carla angeht, ist sie da, seid ihr da unbelastet?
Also ich glaube, es ist die, also ich glaube, wir haben inzwischen, was unsere Tochter jetzt angeht, die klassische Rollenverteilung in quasi Mann, Frau, Kind.
Ja.
Mein Vater hat immer gesagt, es ist klassische Situation, der Vater lacht, das Kind weint und die Mutter schimpft. Ja, so die klassische Verteilung. Also ich war nach der Geburt tatsächlich quasi als Mitbewohner im Krankenhaus.
Ja.
Und in den ersten Tagen werden ja die unterschiedlichsten Tests gemacht,
ja.
Herzfehler, Hören, Sehen, hast du nicht gesehen, den ganzen Shebang, den man da so macht.
Ja.
Und ich war mit jedem Test, der stattfand und der quasi mit dem Haken gesund zurückkam,
ja.
War ich entlasteter.
Ja.
Ich habe jetzt so in der Situation das Gefühl, dass ich mir nicht mehr und nicht weniger Sorgen mache, als ich beim ersten Mal getan hätte.
Ja.
Ich nehme aber noch wahr, dass es bei meiner Frau noch, die macht sich, ich glaube, mehr Gedanken, ob da alles in Ordnung ist und ob das nachts in Ordnung ist und wie das mit dem plötzlichen Kindstod ist und mit der Raumtemperatur und mit dem allen Möglichen.
Ja.
Wie man es vielleicht aus der unbeschwerten Schwangerschaft rausgetan hätte.
Ja.
Ja,
nö, verstehst du.
Ich freu mich einfach dran, dass unsere Tochter so ist, wie unsere Tochter ist und dass das alles, dass, ja, zwei Arme, zwei Hände, 10 Finger.
Ja, aber es wird auch alles wahrscheinlich, ist es alles etwas bewusst. Also ich sag mal, das Kind ist wahrscheinlich etwas bewusster jetzt bei euch in der Familie.
Ja.
Ja.
Das ist es definitiv.
Ja, da müssen wir mal aufpassen, dass sie dann nicht, dass das Kind dann mit 7 Jahren schon mal alleine Treppe laufen kann.
Also. mit 9 den Führerschein macht.
Ja, ich kenne
ja auch nicht.
Ja, ich kenne eine Familie, also die haben jetzt kein Sternkindchen bekommen und da ist halt der Altersunterschied zwischen Mutter und Vater extrem. Also knapp 20 Jahre, ja. Der Papa ist etwas älter, also da durfte das Kind mit 5 noch nicht allein die, mit 7, 8, 9 allein die Treppe runterlaufen, weil er immer Angst hatte. Ja, also da,
ja. Das wird bei uns, glaube ich, nicht so. Also zumindest von meiner Seite, ja.
Ja, aber das sind ja oft dann so Dinge, wo man dann einfach dann überängstlich werden könnte, weil einfach immer dieses, das Angst. Wenn man ein Kind verloren hat, glaube ich, dann bekommt Angst nochmal eine andere Bedeutung und auch eine andere Definition mit anderen Worten und anderen Gefühlen, die man erlebt hat. Das glaube ich halt. Ja, nee, super. Super, Sven. Also ein grandioses Gespräch.
Dankeschön.
Ganz toll. Ich werde es heute Abend gleich schneiden, dir zukommen lassen. Dann darfst du schneiden. Also ich glaube, wir müssen gar nichts schneiden. Hast nichts Böses gesagt. Nicht alle Fragen beantwortet.
Es wäre jetzt auch nichts dabei, was ich so jetzt nicht gesagt haben wollen würde.
Das ist gut.
Und dementsprechend.
Das ist gut. Also ich mag es halt den RTL nicht immer so, wenn man da genau merkt, ach, da hat der Cutter wieder mal ein Wort genommen und zick und weg war's. Und dann klingt das immer so nach Schluck auf in den. Nee, also ganz toll. Das ist super. Sven, wir legen jetzt gleich nicht auf, sondern ich mache dann bloß den Cut, damit ich das weiß. dann sage ich Ihnen noch schnell 3-4 Worte, ja?
Jo.
Alles klar. Sven, du, ich danke dir und erzähl uns mal von Carla, wie es ihr geht, ja, wenn sie zum ersten Mal dann irgendwas gemacht hat, was sie nicht machen sollte, ja? Gut.
Genau, ich gebe Bescheid.
Du gibst Bescheid, so, Sven. Aber jetzt nicht auflegen. Jo,
nee. Bescheid. Oh.
Super, Sven. Super toll. Ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Vorgestellt ich mir gar nichts. Ich mag ja lieber das normale laufende Gespräch, aber du hast ganz tolle Sachen gesagt. Dass ich dich jetzt wegen der Klinik gefragt habe, das sind aber auch so super wichtige Informationen und die kommen von dir als Sternvater. Und deswegen wollte ich die einfach nochmal bringen und habe dich gefragt und
alles gut. Wenn du auf deinem Zettel noch 5 andere Fragen...
Nö, du, die sind eigentlich ja mit dir... Ich brauche dich nicht zu fragen mit 9,5 Wochen, welche Bedeutung für dich Fotos haben. Ja, das ist, das klingt dann wie so ein Marketinggespräch hier, das wollte ich dann auch nicht.
Ja.
Aber das hast du ganz, ganz toll. Ich habe mich dermaßen gefreut, ich habe so eine Gänsehaut bekommen, als du geschrieben hast, dich gemeldet hast. Erst wusste ich nicht, Sven, ja, Sven macht und dann 2010, weil das war eins der... Nein, es war, glaube ich, das rührendste Mail, was bei mir jemals bei Info ankam. Und dass es einfach so toll ist. Und das hilft einfach auch, weil diese... Ich bin ja da nicht reingewachsen. Ich habe das ja nicht studiert, sondern ich bin ja in die Thematik... ich habe ja selber erst lernen müssen. Aber gerade das Mannsein, das habe ich jetzt in 3-4 Gesprächen, also keine Interviews, aber also einfach so in Gesprächen mitbekommen... ist halt eben auch nicht so einfach, ja. Das sind so Dinge, die wir...
Nee, ist es...
Ja.
Du bist ja in der Situation, so gemeint das klingt, du bist ja maximal Beifahrer. Eher so Rückband hinten rechts, wenn es um Schwangerschaft und den ganzen Spaß geht, weil, genau. Wie gesagt, du bist wirklich nur Beifahrer. Ja?
Genau, genau. Aber ich kenn's ja, ich bin selber auch, ich bin ja Vater von 4 Kindern. Mein allererstes haben wir einfach abtreiben lassen. Meine Frau war jung, die Schwiegermutter hat gesagt, mach weg. Und ich als Mann habe gedacht, nee, mach's halt weg. Ja, also das ist, als Mann, ja.
Will ich auch was sagen. Da wollt ihr euch die Natur auch was sagen.
Ja. Ja, aber das ist halt, ja, aber... Also ich habe viel gelernt in der ganzen Zeit jetzt mit deinem Sternkind und das ist unglaublich. Am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was daraus wird. Ich habe gedacht, na, machst du mal ein paar Fotos, ja. Bevor du am Wochenende losziehst, nimmst dir ein Mädchen, machst ein Time-for-Picture-Shooting, fotografierst einen Hintern und ein blankes Gesicht und da habe ich gesagt, nö, da kann man auch mal Fotos machen. Rein sozial, weil habe ich gedacht, jo. Und so ging das los. Ja. Jetzt habe ich lange keine.
Nee, aber wie gesagt, mein höchster Respekt. Also wie gesagt, in der Situation bist du mir bitte nicht böse, dass ich hoffe, dass ich euch nie tatsächlich brauche.
Nein.
Also es gibt so Einrichtungen, so Dinge, die man tief dankbar sein muss, dass es sie gibt, und da gehört ihr natürlich dazu, aber von denen man tatsächlich jeden Tag froh ist, wenn man sie nicht braucht.
Ja, genau.
Und, genau. Aber eines ist ganz klar, wenn man euch irgendwie oder dir oder sonst irgendwie noch was helfen kann, dann musst du Bescheid geben.
Ja, das machen wir, du. Wir sind also, wir haben unsere, es läuft gut, wir können alle unsere Aktionen machen und das klappt toll, aber wir haben uns 2017 gehört, wir haben uns jetzt 2019 gehört, und ich glaube, nach dem Gespräch, dann, wenn ich mal ein Problem habe oder habe mal eine Frage an einen Mediziner und an einen nachfolgenden Vater, dann weiß ich, wen ich da mal anrufen kann.
Schreib eine E-Mail. Die Domain, wo die hinkommt, gehört mir, und die Festnetznummer, die ist jetzt, die gehört uns auch, und wir ziehen hier jetzt erstmal nicht weg, also dementsprechend.
Ja, wir hören uns. Wenn ich mache wieder einen Facebook-Aufruf, ja. Bitte teilen. Sven gesucht.
Ist Sven gesucht.
Gut, mein Lieber. Ich danke dir tausendmal. Also aus unserem 5-Minuten-Interview wurde jetzt eine ganze Stunde mit super wertvollen, sehr menschlichen Aussagen von dir. Ich schick's dir heute Abend noch zu. Dann wird das Ganze schön ausgesteuert, und die Harley, die bei dir vorbeifahrt, die wird rausgenommen. Und
jawohl.
Nein. Aber ich danke dir sehr, Sven. Du, wir hören voneinander.
Nee, gerne.
Ja?
Ja. So machen wir's, und ich wünsche dir einen schönen Abend.
Jo, ich dir auch, mein Lieber. Bis
wunderbar,
dann.
Also gut. Hi, mach's gut. Ciao.
Ciao.